Also ich wusste erst gar nicht, was ich machen will und dachte halt so, okay, nach der Schule rumsitzen ist auch doof, also habe ich jetzt eine Sozialassistentin gemacht, um irgendwie reinzuschnuppern und bin dann auf die Idee gekommen, machst halt den Erzieher weiter, bist jetzt eh schon dabei und habe dann halt alles ausprobiert und habe mich dann doch schon sehr in der Erzieherausbildung gefunden, einfach weil ich gemerkt habe, dass es mir Spaß macht und mir unglaublich viel auch selbst gibt und ich halt einfach mich angekommen fühle in der Arbeit und halt merke, ich tue was, nicht nur für mich, sondern halt auch für andere und für die Zukunft und das fühlt sich halt einfach gut an.
Von A bis Zubi, der BB-Radio Ausbildungspodcast mit Ida.
Hier im Podcast stellen wir verschiedene Ausbildungsberufe vor, um zu zeigen, wie viele Möglichkeiten es bei der Berufswahl gibt. Dazu habe ich immer tolle Unternehmen aus Brandenburg und Berlin zu Gast. Diese Woche das Oberstufenzentrum Dahme Spreewald aus Königs Wusterhausen. Einmal Lehrer Christian Lutsche und die Auszubildenden Yuki Weniger und Maria Kudlik, beide im dritten Jahr. Wir sprechen über den Ausbildungsberuf zum Erzieher. Ihr habt vorhin schon mal erzählt, dass eine von euch die Ausbildung in Voll- und die andere in Teilzeit macht. Was ist denn da eigentlich der Unterschied?
Teilzeitmodell, das heißt, dass man 2 Tage in der Woche eben an der Schule ist und an den anderen 3 Tagen bin ich in der Praxis an der Arbeitsstätte und kann die theoretischen Grundlagen direkt umsetzen. Und ich finde, es ist eine gute Abwechslung.
Ja, in der Vollzeit ist es halt ein bisschen anders. Ich bin halt 5 Tage in der Woche in der Schule und habe aber dafür halt 3 Praktika, die ich absolvieren muss in jeweiligen Arbeitsfeldern, also Kita, Hilfe zur Erziehung und offene Kinder- und Jugendarbeit.
Eure Ausbildung geht aber gleich lang?
Genau.
Dann, Maria, ist es bei dir so ein bisschen mehr wie bei einer Ausbildung zum Beispiel im Handwerk oder so, dass man halt immer diesen steten Wechsel zwischen Schule und Einsatzort hat, oder?
Na, bei mir ist es eher konstant. Also ich habe jede Woche eben Schule und die Arbeit in der Kita.
Christian, gibt es da eine Präferenz? Also machen mehr Leute Vollzeit oder mehr Leute Teilzeit?
Also wenn ich jetzt von unserer Schule ausgehe, wir haben aktuell 2 Teilzeitklassen jeweils und 1 Vollzeitklasse. Das heißt, die Präferenz ist eigentlich schon eher in Richtung Teilzeit. Wobei es auch stark abhängig ist, man braucht ja einen Arbeitgeber. Man braucht ja also eine Kita, die einen anstellt oder einen Hort, wo man arbeiten kann. Da sind die Ausbildungsplätze noch nicht so umfangreich und nicht so verfügbar, wie man sie sich gerne wünschen würde. Also wir haben viele Schüler, die auch gerne Teilzeit machen würden, die aber einfach aktuell nicht unbedingt den Arbeitgeber finden, damit sie ihre Teilzeitausbildung machen können. Die müssten eher dann in Vollzeit gehen.
Das hätte ich aber gar nicht gedacht, weil es werden doch eigentlich total dringend Kräfte gesucht, oder nicht?
Das ist richtig. Der Bedarf ist auf jeden Fall da. Ist aber natürlich auch die Sache Bedarf versus Verfügbarkeit. Und natürlich müssen die Träger, also die Städte oder Gemeinden oder die freien Träger, müssen auch entsprechende Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Wir müssen es also im Personal mit einplanen, dass dort also diese Stelle geschaffen wird. Weil, wie Maria schon gesagt hat, die Ausbildung ist ja so, dass eigentlich nur an 3 Tagen in der Woche gearbeitet wird und die meisten eigentlich mit ungefähr 20 Stunden, 22 Stunden nur angestellt sind. Also es ist keine volle Stelle, sondern es ist wirklich nur die Ausbildung.
Na, ich hätte gedacht, der Bedarf ist so groß, dass man dann sagt, lieber es kommt jemand in Anführungszeichen nur für 3 Tage als gar nicht.
Ich glaube, wenn die dann da sind, die Auszubildenden, sind sie auch sehr gefragt, ne?
Ja.
Oder?
Ja, das stimmt schon. Das Problem ist natürlich auch, dass genügend Praxisanleiter in der Einrichtung vorhanden sein müssen. Und ich denke, da werden in nächster Zeit auch noch vermehrt Praxisanleiter ausgebildet. Jeder Auszubildende braucht natürlich eine gute Praxisanleitung.
Stimmt. Und sag nochmal, in was für einer Einrichtung bist du?
Genau, ich bin tätig in der Kindertagesbetreuung. Ich arbeite mit Kindern im Bereich von 1 bis 3 Jahren zusammen.
Okay. Und Yuki, wie ist das bei dir? Durch deine Praktika machst du dann jetzt erstmal verschiedene Sachen oder hast du dich auch schon festgelegt, wohin du möchtest?
Also ich habe verschiedene Sachen gemacht. Das ist halt eine Pflicht bei uns, dass wir alle 3 Felder durchgehen. Ich war schon einmal in der Kindertagesbetreuung. Dann war ich in der Tagesgruppe im HZE-Bereich, also Hilfe zur Erziehung, alles, was irgendwie mit dem Jugendamt zusammenhängt und in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Da war ich jetzt Streetworkerin tätig und für mich ist klar, ich werde definitiv nochmal studieren gehen, um dann in die offene Kinder- und Jugendarbeit zu gehen und dann halt in Jugendclubs oder Ähnlichem zu arbeiten.
Also du willst nicht unbedingt mit den ganz kleinen Kindern?
Auf keinen Fall.
Weil das finde ich auch total spannend. Also ich habe jetzt keine Kinder und irgendwie, wenn man nicht mehr zur Schule geht oder wenn man jetzt auch keine Freunde hat, die schon Kinder kriegen, ich habe jetzt gar nicht so täglich Umgang mit kleineren Kindern. Ich wüsste gar nicht, ob mir das liegt. Lernt man das dann auch erst in den Praktika zum Beispiel oder war euch das schon klar?
Also ich persönlich habe selbst 2 Kinder Und für mich war schon relativ früh klar, dass ich immer mit Kindern zusammenarbeiten möchte. Ja, Kinder sind unsere Zukunft. Und für mich ist es auch einfach der schönste Beruf. Und auch in Zukunft möchte ich mit kleinen Kindern zusammenarbeiten. Nichtsdestotrotz finde ich es auch toll, wie Yuki, die eben mit Jugendlichen zusammenarbeiten möchte.
Bei mir ist es mit Kindern ein bisschen anders. Man kann es irgendwie aus Reflex. Vielleicht muss man dafür auch ein bisschen gemacht sein. Bei mir ist es halt auch wirklich erst im Praktikum gekommen, beziehungsweise in der Ausbildung, dass ich halt wusste, okay, ich kann mit Kindern und man lernt es ja auch. Dafür habe ich ja die Schultage. Aber man merkt auch, wenn man das nicht möchte.
Wenn einem größere Kinder einfach mehr liegen.
Ja.
Oder Jugendliche halt.
Das ist vielleicht auch so eine Besonderheit der Ausbildung. Also wir bilden aus wirklich für die Betreuung von 0 bis 27.
Oh.
Und das ist vielleicht so ein Trugschluss, wenn man so denkt, Erzieher, viele haben halt wirklich ein Bild von der Kindergärtnerin oder von der Horterzieherin im Kopf. Die Ausbildung ist so weit gefächert und wir müssen wirklich alle Ausbildungsinhalte abdecken in der Ausbildung. Und deswegen gibt es auch in der Vollzeitausbildung diese Praxisphasen, dass man wirklich sich ausprobieren kann und kennenlernen kann, wo möchte man arbeiten. Mag man Kinder, mag man Windeln wechseln, mag man die Lautstärke in der Kita oder möchte man eher mit Jugendlichen arbeiten, in der Suchtprävention oder ja, also da gibt es wirklich ein riesiges Arbeitsfeld. Und das ist, denke ich mal, auch eine der größten Vorteile von der Erzieherausbildung, dass man wirklich gucken kann, womit man arbeiten möchte.
Ja, da habt ihr jetzt auch schon total viele verschiedene Sachen gedroppt, wo man dann wirklich hingehen kann. Was sind denn noch so Einsatzorte? Also Suchtprävention hast du jetzt gerade schon angesprochen, an die man nicht sofort denkt. Weil ich habe auch erstmal das Typische mit Kindern, sage ich mal, bis 6 Jahren im Kopf, wenn ich an Erzieher denke.
Fangen wir einfach mal an kurz. Also ganz unten, Kinderkrippe sozusagen, also die Kindertagesbetreuung, die ja mit 0 Jahren beginnt, geht dann hoch bis zum 6. Lebensjahr. Dann kommen die Kids in die Kita. Da könnte man dann im Hort arbeiten als Erzieherin. Parallel von der Altersgruppe jetzt dann Thema offene Kinder- und Jugendarbeit, also Jugendclubs, Jugendfreizeittreffs, wo man mitunter arbeiten könnte. Dann ein klassisches Arbeitsfeld sind halt diese HZE oder der HZE-Bereich, diese Wohngruppen für Jugendliche und Kinder, die halt nicht in ihren Familien leben können, aus verschiedensten Gründen, die halt in Wohngruppen leben und dort auch ja, betreut werden, 24 Stunden am Tag, wo man dann auch im Schichtdienst arbeitet. Was fällt mir noch ein?
Tagesgruppen sind dann auch noch. Das ist so eine Vorstufe von den Wohngruppen. Wenn man halt noch zu Hause wohnen kann als Kind oder Jugendliche, die Familie aber Unterstützung braucht, da ist es ganz viel. Manche Erzieher sind auch an Schulen angestellt, außerhalb von Ort, einfach als Unterstützung. Und auch in so psychiatrischen Einrichtungen kann man auch als Erzieher arbeiten, weil ja natürlich, wenn da in der Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht nur Therapie geschehen soll, sondern auch ein bisschen dass sie jemanden zum Reden haben, da kann man dann auch als Erzieher reingehen.
Genau. Oder mir fallen noch ein Kliniken, wo Eltern halt betreut werden, die Suchterkrankungen haben. Die haben natürlich Kinder. Und wenn die Mutter aufgrund einer Suchterkrankung betreut werden muss, müssen ja die Kinder irgendwo sein in der Zeit. Und dann gibt es dort angeschlossene Kitas, angeschlossene Tagesgruppen, wo die Kinder dann eben begleitet werden.
Dann treffen ja bei euch in den Klassen auch super vielfältige Menschen mit super vielfältigen Berufen eigentlich aufeinander, weil es sind ja total verschiedene Sachen, ob ich in der Kinderkrippe arbeite oder als Streetworker oder so, ne? Also das sind ja auch ganz verschiedene Anforderungen, die da an mich gestellt werden.
Ja, auf jeden Fall. Und es haben ja auch alle ganz verschiedene Ideen davon, was sie machen wollen. Also bei uns in der Vollzeit ist es so, dass wir ja meistens alle vorher noch keinen Beruf gemacht haben und dann jeder aber weiß, wo er hin will. Die einen wollen definitiv in die Kindergrippe. Wir haben auch welche bei uns, die wollen am Ende nochmal in die Kunsttherapie gehen und das richtig studieren. Wir haben welche, die wollen ins Jugendamt gehen. Ganz, ganz viele wollen in den Hort. Manche nochmal extra studieren, um in die Schulsozialarbeit zu gehen oder sowas. Ist ja dann bei dir wahrscheinlich ein bisschen anders.
Genau. Ich komme natürlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich hatte vor meiner Erzieherausbildung ja schon etwas anderes studiert. Mhm. Ich war bei der Polizei. Aber für mich war schon immer klar, hey, du bist gemacht für den sozialen Bereich und ich möchte was mit Kindern arbeiten. Und von daher dachte ich einfach vor 3 Jahren, komm, wenn ich jetzt
mich nicht traue.
Genau, dann mache ich es jetzt eben. Und meine Familie stand eben hinter mir. Das ist natürlich auch ein Geldaspekt gewesen. Also ich habe natürlich auch schon Verpflichtungen und meine Familie und ich, wir haben uns schon einen Lebensstandard aufgebaut und von daher war für mich einfach auch klar, ich kann nur die Ausbildung in Teilzeit ja durchführen. Ich habe aber auch nichts bereut und ich liebe bis jetzt diesen Job und ja, ist alles gut, so wie es ist.
Naja, manchmal muss man dann halt ne die Zähne zusammenbeißen und sich trauen, wenn das so
mutig
der Wunsch
einfach
ist.
Zu sein.
Ja. Ja, wie ist das denn eigentlich? Also ist es noch so, dass man die Erzieherausbildung bezahlen muss, wenn man sie Vollzeit macht?
Da gab es vor ein paar Jahren eine sehr einschneidende Änderung, dass die Ausbildung BAföG-förderfähig ist, nennt sich Aufstiegs-BAföG. Das ist jetzt für die Vollzeitausbildung. Vorher musste man die teilweise bezahlen, gerade an privaten Schulen. Mhm. Da gab es dann Schulgeld. An den öffentlichen Schulen, am Oberstufenzentrum war es schon immer kostenfrei, aber man hat halt nichts verdient. Und das war für viele halt ein Hindernis, die Ausbildung anzufangen. Es hat sich geändert. Unsere Schüler kriegen jetzt alle BAföG. Und in der Teilzeitausbildung ist es ja so, ihr geht arbeiten.
Genau, wir gehen eben arbeiten. Wir sind angestellt bei einem Träger. Ich bin zum Beispiel bei der Stadt Königs Wusterhausen angestellt für die 3 Tage eben in der Woche und bekomme eben für diese Stunden, die ich arbeite, eben meinen Lohn.
Okay, das heißt, man könnte es dann wahrscheinlich schon mit anderen Ausbildungen vom Einkommen ungefähr vergleichen?
Mittlerweile, ja. Ich denke schon, dass da die, ich kenne jetzt nicht die einzelnen Beträge, was man so verdient im dualen System irgendwo als Handwerker, aber ich sag mal, für eine schulische Ausbildung ist es schon so, dass die Schüler mehr von haben, als wenn sie vorher kein Geld bekommen haben.
Findet ihr das sinnvoll, dass bei einem sozialen Beruf es überhaupt schulische Ausbildungen gibt? Also ich hätte gedacht, dass es da besonders wichtig ist, am Menschen mit zu sein.
Ich finde, das Schulische ist unglaublich wichtig, weil wir unglaublich viel lernen. Wir lernen, wie wir mit den Kindern zu sprechen haben, wie wir auch mit Eltern zu sprechen haben. Wir müssen die ganzen Entwicklungsstufen und alles lernen, um überhaupt herauszufinden, okay, wie unterstütze ich das Kind oder den Jugendlichen jetzt so? Um halt erstmal zu wissen, ich habe da jetzt ein 3-Jähriges, mit dem kann ich nicht genauso umgehen, wie wenn jetzt ein 13-Jähriger vor mir steht. Den muss ich anders fördern können. Was mache ich, wenn ich Eltern mit Migrationshintergrund habe? Was mache ich, wenn die Kids die Sprache nicht sprechen können? Wie kriege ich das hin, dass ich alle gleich behandeln kann, obwohl nicht alle die gleichen Möglichkeiten haben? Und das lerne ich halt zwar auch in der Praxis, aber eventuell einfach nicht mit dem richtigen Gedanken dahinter. Weil wenn ich etwas ausprobiere und einen Haufen Fehler mache, ist es halt nicht so cool, weil die Fehler auf Menschen draufkommen und die Menschen halt dementsprechend sich auch anders entwickeln. Ich finde das Schulische ist unglaublich wichtig dahinter.
Wir versuchen als Schule schon dann auch die Praxis in die Schule mit reinzuholen. Also dass wir auch mit Situationen arbeiten, die wir so vielleicht in der Praxis beobachtet haben, was wir sagen dazu berufliche Handlungssituationen. Das sind also konkrete kurze Schilderungen einer pädagogischen Situation, wo dann auch in der Schule mitgearbeitet wird. Und das, was Juri gerade schon sagte, dieser fachliche Anteil, der ist gerade im Bereich der Pädagogik, wo jeder oftmals denkt, er kann selber Pädagogik, weil er selber Kinder hat, weil er vielleicht ein kleines Geschwisterkind hat zu Hause, wie auch immer, unterschätzt. Wo man dann ganz klar sagen muss, nee, also ihr lernt hier nicht, wie ihr Geschwister seid oder ihr lernt hier nicht, wie ihr Mutter seid, sondern ihr lernt hier einen professionellen Beruf. Ihr lernt also andere Perspektiven kennen, ihr lernt, ja, das Ganze halt aus professioneller Sicht zu betrachten. Und da muss man auch sagen, dass die Schule oder dieser theoretische Teil dort ein sehr wichtiger Aspekt ist. In der Ausbildung ist es aber so, wir haben ja auch schon gerade über Praxisphasen gesprochen oder über wie oft bin ich arbeiten, wie oft bin ich in der Schule, dass der Anteil der Praxis schon sehr hoch ist. Also ungefähr 1/3 bei den Vollzeitleuten der Ausbildungszeit ist wirklich Praktikum.
Ah,
also wir
okay.
haben lange Praxisblöcke, Praxisphasen, wo das sind 9 Wochen, 10 Wochen.
Ja, bestimmt immer so 2 Monate,
genau,
2,5.
Wo man wirklich dann ununterbrochen in der Praxis ist und die Inhalte aus der Ausbildung wirklich anwendet.
Mhm. Ja.
Bei Maria ist es noch anders. Da ist der Praxisanteil noch höher, weil einfach diese 3 Tage in der Woche arbeiten gehen, wenn man das zählt über die 3 Jahre Ausbildung, wirklich sehr viel Praxis ist.
Aber wie ist das denn andersrum? Also wenn ihr dann zum Beispiel im Praktikum seid oder im Einsatzort, werdet ihr dann da einfach auf die Kinder losgelassen oder wird das andersrum dann auch irgendwie kontrolliert, dass ihr es alles richtig anwendet?
Natürlich werden wir auch ja betreut. Also ich bei mir auf Arbeit werde von einer Praxisanleiterin betreut und während der Ausbildung habe ich 2 Hospitationen, einmal in meiner Einrichtung, wo ich eben tätig bin und dann noch in meinem 200-Stunden-Praktikum. Und an diesen 2 Hospitationen kommt ein Lehrer zu uns in die Einrichtung und hospitiert, wie wir unser Angebot durchführen. Und am Ende der Prüfung im geeigneten Verfahren haben wir ebenfalls nochmal eine Hospitation, wo eben der Fachlehrer zu uns in die Einrichtung kommt und wir ein Angebot durchführen müssen und das eben benotet wird.
Das ist in der Vollzeitausbildung ähnlich. Wir haben halt 3 verschiedene Praktikas und pro Praktikum haben wir einen Lehrer von der Schule zugeteilt, der halt 2-mal kommt. Im ersten Gespräch geht es darum, wie gefällt mir die Einrichtung, was sagt die Einrichtung über meine Arbeitsweise und beim 2. Termin wird halt der Lehrer dabei sein bei einem Angebot, wenn ich zum Beispiel mit den Kindern irgendwas spiele, damit der Lehrer auch sieht, wie ich mit Kindern umgehe. Damit man halt nicht einfach so irgendwen auf die Kinder loslässt. Natürlich haben wir am Ende dann auch noch ein geeignetes Verfahren, also die Abschlussprüfung sozusagen, wo dann halt auch ein Lehrer mit dabei ist.
Und bestimmt ja auch andersrum, oder? Weil man kann ja vielleicht auch mal irgendwo gelandet sein, wo es einem nicht so gut gefällt, dass man das auch mal ansprechen kann.
Genau, da sind wir als Schule auch sehr bedacht, dass wir dort immer im sehr engen Kontakt stehen mit den Einrichtungen. Wenn wir die Schüler ans Praktikum schicken, wissen wir natürlich auch ungefähr, wie tickt die Einrichtung. Also wir haben unsere Netzwerke, wir kennen die Einrichtung so ein bisschen. Wenn dort Herausforderungen auftreten, also dass mal vielleicht ein Schüler dauerhaft krank ist, dass vielleicht die Praxisanleitung nicht so ist, wie wir sie uns vorstellen als Oberstufenzentrum, dann intervenieren wir auch, dann sprechen wir mit denen und kommen vorbei. Dafür haben wir diese beiden Praxisbesuche, wo man dann auch in den Austausch gehen kann mit den jeweiligen Praxiseinrichtungen. Und für uns ist es halt eine Möglichkeit als Schule, Einblicke zu kriegen in die pädagogische Arbeit. Wir sind halt nicht tagtäglich dabei, wenn unsere Schüler in den Einrichtungen sind, aber wir haben wie so ein kleines Fenster, wo wir da mal reingucken können, wo wir also schauen können, wie läuft's denn? Und kriegen da so ein bisschen mit, wie es ist, wie sie so, also in der Schule sind, haben wir natürlich eine Seite immer der Schüler, aber ganz oft erleben wir auch, dass dann Schüler in der Einrichtung sind und dort ganz anders auftreten, ne? Und einfach, ja, ganz andere Fachlichkeit an den Tag legen und als Person.
Und Juki, müsst ihr euch dann immer für die Praktikumsplätze bewerben? Also musst du dann von dir aus irgendwo anfragen, ob du da hin kannst?
Also ich muss von mir aus natürlich erstmal anfragen, ob ich irgendwo hin kann. Ich kann ja nicht einfach dastehen und sagen, hey, ich bin jetzt hier, ich fange jetzt an. Das ist dann auch je nach Arbeitsfeld unterschiedlich schwer. In der Kita ist es recht leicht, ein Praktikum zu finden. Im HZE-Bereich ist es dann doch schon ein Stückchen schwerer, weil man dann halt mit Kindern arbeitet, die eine gewisse Hintergrundgeschichte haben und die auch wirklich Menschen brauchen, wo die eine Bindung zu aufbauen. Und wenn man halt nur 2 Monate da ist und dann das eine Kind nur zu einem selbst die Bindung hat, ist es für das Kind selber natürlich nicht so cool. In der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist es relativ einfach, kommt darauf an, wo man hin will. Aber wir kriegen vorher unsere Praxisverträge, kriegen gesagt, in welche Bereiche wir gehen dürfen und dann fangen wir an, uns halt zu bewerben.
Wird halt von der Schule sehr eng begleitet, also wir haben natürlich unsere Vorschriften, unsere Verordnungen, nach denen wir arbeiten müssen. Und da wird dann den Schülern schon gesagt, okay, du gehst jetzt in den Bereich, so und so viele Stunden. Es gibt Verträge, es gibt Praktikumsaufträge, also Praxisaufträge sagen wir dazu. Aufgaben, die bearbeitet werden müssen in der Praxis, wo also wirklich auch sehr viel Dokumentation dabei ist, sehr viel Schreiben. Es sind immer richtige Hausarbeiten fast, die man schreiben muss und das Ganze dann halt theoretisch begleitet.
Wie sieht denn dann bei euch der Schultag so aus? Weil ich glaube, über die ganzen einzelnen Einsatzorte, über so einen Tagesablauf zu sprechen, das ist natürlich irgendwie Quatsch, weil es ja alles total individuell ist. Aber gibt es so bestimmte Routinen in der Schule? Also weil ihr jetzt auch schon gesagt habt, ihr sprecht viel über die Anwendungen des Theoretischen. Was habt ihr so für Fächer oder für Schwerpunkte? Gibt es irgendwie Wunschfächer oder was gibt es so?
Genau, also grundsätzlich haben wir in der Ausbildung einmal den berufsbezogenen Bereich, das ist der ganze pädagogische Bereich. Und dann haben wir diesen berufsübergreifenden Bereich, das sind also Fächer wie Deutsch, Englisch, Biologie, Politik. Das muss halt gemacht werden, ne? Das ist also vorgeschrieben vom Land. Und dementsprechend haben wir den Unterricht so ein bisschen zweigeteilt. Wir unterrichten den pädagogischen Teil in Lernfeldern. Wir haben also insgesamt 6 Lernfelder. Das sind also bestimmte, ich nenne es mal Themenkomplexe, die wir bearbeiten. Und diese Lernfelder gehen eigentlich durch die ganze Ausbildung hindurch. Die sind unterschiedlich umfangreich. Und in diesen Lernfeldern wird halt das pädagogische Handwerkszeug vermittelt. Die übergreifenden Fächer sind so gestaltet, dass wir da auch möglichst berufsbezogen arbeiten, dass wir also nicht diesen klassischen Deutschunterricht haben mit Gedichtsinterpretation und so weiter, wie man es vielleicht kennt aus der Schule, sondern wir versuchen dann sowas wie Kinderliteratur, wie lese ich Bücher vor, die Methodik, die dahinter steht. In Biologie geht es mitunter um Sachen wie Nährstoffe, Entwicklung des Gehirns, dass man also immer den Bezug hat von Theorie zum Beruf. Und der Unterrichtstag, weiß nicht, vielleicht könnt ihr mal kurz erzählen, wie so ein normaler Stundenplan aussieht bei euch, Montag, Dienstag?
Ja, also mein Unterricht fängt Montag und Dienstag um 8 Uhr an und endet in der Regel 15 Uhr. Wir haben, wie Herr Lutsche schon sagte, verschiedene Fächer.
Habt ihr so einen festen Klassenverband dann auch? Also seid ihr immer mit den gleichen Leuten zusammen?
Ja, genau. Also ich bin Montag und Dienstag immer fest mit meiner Klasse zusammen in der Schule und an den anderen 3 Tagen sind wir natürlich in unterschiedlichen Kindergarten oder im Hortbereich. Hilfen zur Erziehung, wo jeder eben seine Praxis durchführt.
In der Vollzeit fängt halt jeder Tag um 8 Uhr in der Schule an, 2 Tage die Woche bis 15 Uhr, was halt okay ist. Es ist ein bisschen anstrengend manchmal, aber es ist okay. Die Blöcke gehen halt immer so 90 Minuten lang mit jeweils einem Lehrer und auch ein und dieselbe Klasse. Wir haben jetzt einen Wahlpflichtunterricht, wo wir uns halt einem Themenbereich zuordnen konnten. Und da sind wir halt mit allen 3 Erzieherlehrgängen gemischt, was halt unglaublich cool ist für die ersten, weil die sich an uns orientieren können und für uns auch unglaublich cool ist im 3. Lehrjahr, um zu gucken, was nehmen denn die Erstis mit, was bringen die denn mit, was für Ideen haben die und alles. Ja, und meistens haben wir hauptsächlich Lernfeldunterricht, da halt die gerade im dritten Lehrjahr mit am wichtigsten sind, da wir die Prüfungen schreiben. Mhm. Und jeder hat so sein Lieblingslernfeld. Ich finde Lernfeld 3 unglaublich cool. Da geht es um Diversität und verschiedene Lebenslagen und Unterstützungen in herausfordernden Situationen und sowas. Und das wird halt, wie Herr Lutsche vorhin schon meinte, immer mit Handlungssituationen untermalt. Also es ist nicht so, dass wir eine Theorie einfach nur stur auswendig lernen müssen, sondern wir haben dann wirklich ein Fallbeispiel, wo beschrieben wird, was ist das für eine Kita, was ist das für ein Kind, wo ist das Problem? Und dann arbeiten wir mit der Theorie, die wir haben und wenden die halt auf das Fallbeispiel an, was es halt in der Vollzeit einfacher macht, irgendwie trotzdem das Theoretische in die Praxis umsetzen zu können.
Und was für ein Wahlpflichtfach hast du genommen?
Ich habe Ukulele lernen genommen erstmal. Und das andere Wahlpflichtfach ist so Mindset und Healthcare. Da geht es halt darum, im Arbeitsalltag auf sich selbst achten zu können.
Cool.
Und auch zu Hause den Ausgleich zu finden und sowas. Und das ist halt beides ein bisschen entspannterer Unterricht, aber ein wundervoller Ausgleich einfach für den sonst so stressigen Schulalltag, sag ich mal. Ist schon ziemlich cool, dass wir das jetzt machen konnten.
Das Wahlpflicht hatte ich erst vergessen zu erwähnen. Also das müssen alle machen, also Wahlpflicht. Ne? Mhm. Aber wir versuchen da als Schule Möglichkeiten zu bieten, bestimmte Themen nochmal vielleicht zu vertiefen oder so eine Art Zusatzangebot zu schaffen, wo wir einfach den Schülern die Möglichkeit geben, auch zu wählen, dass sie sagen können, okay, ich würde gerne nochmal den Kindergartenbereich vertiefen oder ich würde gerne nochmal irgendwas für mich selber mitnehmen, was ich vielleicht nutzen kann. Also Ukulele hast du gerade angesprochen.
Das ist natürlich bei uns in Teilzeit anders. Wir haben nicht die Möglichkeit, was ich persönlich auch schade finde, so ein Wahlpflichtunterricht daran teilzunehmen. Bei uns ist einfach die Zeit knapp. Wir sind ja nur an 2 Tagen in der Woche in der Schule. Und ja, die Arbeit in den einzelnen Lernfeldern, die ganze Theorie und mit Beispielen zu untermalen, das ist natürlich dann an erster Stelle und hat Priorität.
Was ich auch spannend finde, das hängt ja sehr davon ab, mit welcher Altersgruppe man dann arbeitet. Lernt ihr auch sowas zum Beispiel wie so Kreativität oder Spielen? Also weil mit kleinen Kindern, die will man vielleicht irgendwie anleiten und mit größeren Kindern muss man wissen, was die cool finden. Also was man dann auch für Angebote für die machen kann, meine ich.
Ja, das ist in der Vollzeitausbildung auf jeden Fall ein großer Hauptteil. Ich bin sogar der Meinung, dass Lernfeld 4 sich nur damit beschäftigt, wie wir halt die verschiedenen Bildungsbereiche gestalten. Klar, es ist sehr viel in den Elementarbereich, also Kita und Hort, aber wir achten auch, also die Schule achtet auch darauf, dass wir in den Jugendbereich gehen, gerade wenn das Interesse von den Schülern herkommt, dass es dann heißt, okay, gut, wir haben jetzt, was weiß ich, Lernfeld 4, wir machen jetzt Bildungsbereich Naturwissenschaften und Technik. Und dann heißt es nicht, ihr müsst jetzt alle was für die Kita machen, sondern dann heißt es, jeder sucht sich irgendeine Altersgruppe raus und dann schaut ihr mal im Internet zum Beispiel, was für Museen gibt es, was ist gerade im Trend auf TikTok oder ähnliches. Und wir versuchen da schon richtig so einzuarbeiten, dass wir es in der Theorie direkt in die Praxis umsetzen könnten.
Das ist natürlich bei uns nicht ganz so. In der Praxis, wenn ich zum Beispiel im Kindergarten bin, wir haben die Möglichkeit, kreative Angebote durchzuführen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, in der Schule dies zu besprechen mit unseren Lehrern. Und das machen wir auch ganz oft. Aber in der Regel sind wir selbst eigentlich vor Ort mit unserer Praxisanleiterin und bestimmen das selbst, wie wir kreativ tätig werden wollen.
Mhm. Vielleicht so ein kleiner Unterschied zwischen der Vollzeit- und Teilzeitausbildung, dass also, was Maria gerade meinte, in der Teilzeit die Sachen direkt auch in der Kita oder so umgesetzt werden können.
Genau.
Und das fehlt in Anführungszeichen erstmal ein bisschen in der Vollzeit. Das muss dann so ein bisschen geschoben werden, immer in die Praxisphasen. Deswegen gibt es da so kleine Unterschiede, wie halt in der Ausbildung gearbeitet wird.
Wie seid ihr denn eigentlich ausgerechnet auf diesen Ausbildungsberuf gekommen? Weil soziale Berufe gibt es ja viele. Aber was war so das, wo ihr dann gedacht habt, nee, ich mache jetzt das?
Ja, ganz einfach. Ich kann es kurz halten. Erzieher war schon immer mein Traumberuf. Und jetzt habe ich das endlich in Angriff genommen und ich bin sehr dankbar darüber.
Ist ja super.
Also ich wusste erst gar nicht, was ich machen will und dachte halt so, okay, nach der Schule rumsitzen ist auch doof, also habe ich jetzt eine Sozialistin gemacht, um irgendwie reinzuschnuppern und bin dann auf die Idee gekommen, machst halt den Erzieher weiter, bist jetzt eh schon dabei. Und dadurch, dass ich auch ein paar Jahre in einem Heim aufgewachsen bin, wusste ich halt, was so abgeht. Und habe dann halt alles ausprobiert und habe mich dann doch schon sehr in der Erzieherausbildung gefunden, einfach weil ich gemerkt habe, dass es mir Spaß macht und mir unglaublich viel auch selbst gibt und ich halt einfach mich angekommen fühle in der Arbeit und halt merke, ich tue was nicht nur für mich, sondern halt auch für andere und für die Zukunft und das fühlt sich halt einfach gut an.
Christian, du darfst gleich gerne auch noch antworten, weil ich wüsste auch gerne, wenn jetzt jemand den Podcast hört, der sich noch nicht sicher ist, Was würdet ihr sagen, was für Eigenschaften oder vielleicht ja, Fähigkeiten sollte man mitbringen und welche kann man auch noch lernen oder was kann man noch rausfinden für sich selber?
Also ich bin der Meinung, dass Flexibilität ganz oben an erster Stelle eigentlich stehen sollte, denn als Erzieherin muss man stets und ständig flexibel reagieren, sich in neue Situationen hineinzuversetzen. Und ich bin der Meinung, das macht auch die Arbeit sehr vielfältig, spannend und abwechslungsreich. Und darüber hinaus sollte man als Erzieherin auch sehr offen und positiv eingestellt sein und kompromissbereit und auch eine gewisse Belastbarkeit natürlich haben. Und man sollte als Erzieherin auch ab und an mal Lautstärke aushalten können.
Das ist in der Kita definitiv mit der Lautstärke so. Ich bin halt auch der Meinung, man braucht Empathie. Das ist unglaublich wichtig. Das ganze Fachwissen kann man sich aneignen, aber wenn man nicht empathisch ist, dann funktioniert es nicht. Und man muss halt wirklich offen sein, also nicht engstirnig und sagen, nee, und das ist doof und das ist doof. Man muss wirklich eine gewisse Offenheit haben und auch Lust auf was Neues und irgendwie auf Abwechslung. Weil jetzt im Bereich Jugendarbeit, da ist alles irgendwie, jeder Tag ist anders. Die kommen jeden Tag mit anderen Ideen und anderen Informationen. Und wenn man empathisch ist und offen und vielleicht noch ein bisschen hilfsbereit, dann ist das schon was für einen selbst, denke ich.
Christian.
Ja, ihr habt ganz viel, ich sag mal, zwischenmenschliche Sachen angesprochen oder persönliche Eigenschaften. Die kann man nicht lernen. Ne, die bringt man mit. Und ich sag immer, nach diesen Jahren, die ich jetzt ausbilde, Erzieher ausbilde, das ist so ein Menschenschlag auch. Die Leute, die Erzieher werden wollen, die also Bock haben auf andere Menschen, auf auch schöne Sachen, aber auch auf Probleme mit anderen Menschen, die zu bearbeiten und so weiter. Wie gesagt, das ist persönlich. Aber aus schulischer Sicht, was ja auch Ausbildung ist, sollte man auf jeden Fall auch bereit sein, sich Fachwissen anzueignen. Mhm. Und zwar auf einem Niveau, was schon in Richtung Bachelorstudium geht. Also wo man ganz klar sagen muss, okay, es ist schon mitunter auch herausfordernd, da wirklich durch diese oder in diese fachlichen Sachen einzusteigen. Und das dann auch verknüpfen zu können. Auch diese Fähigkeit zu haben, Dinge aus dem Unterricht mitzunehmen, Fachwissen mitzunehmen und dann in der Praxis auch zumindest versuchen anzuwenden. Auch wenn man dann merkt, dass die Realität natürlich wie oft einen dann einholt und man dann nicht eben so eins zu eins arbeiten kann, wie man es dann in der Schule gelernt hat, ne? Oder wie es die Fachbücher gerne hätten. Aber es ist eine sehr anspruchsvolle Ausbildung. Sachen wie Facharbeiten schreiben gehört dazu, komplexe Texte lesen, verstehen.
Wie sind denn die schulischen Voraussetzungen? Also achtet ihr auf... Ich vergesse es jedes Mal, Fachhochschulreife oder Fachoberschulreife oder bestimmte Noten?
Genau, also wir haben bestimmte Zugangsvoraussetzungen. Also das richtige Abitur wäre eine Möglichkeit.
Das braucht man auf jeden Fall.
Braucht man nicht.
Ach so.
Das Fachabitur wäre auch eine Möglichkeit. Mhm. Wir haben Schüler, die kommen mit einem Ausbildungsberuf zu uns. Das ist auch eine Voraussetzung, die man mitbringen kann, wenn man die Erzieherausbildung beginnen möchte. Bei Maria jetzt. Die Polizei, glaube ich, auch eine Fachschulausbildung.
Ne? Genau, ich habe ein Studium absolviert.
Hast du auch schon was Vernünftiges gemacht.
Genau. Ja.
Ja. Genau, und bei Yuki war es halt die Sozialassistentenausbildung, die also auch dafür qualifiziert, dass man dann in diese Erzieherausbildung wechseln kann.
Mhm. Genau. Na, dass es anspruchsvoll ist, ergibt sich ja schon so ein bisschen aus, dass ja zum Beispiel Yuki auch meinte, viele studieren danach sowieso noch.
Genau.
Wenn man dann schon einmal drin ist mit Facharbeiten schreiben und so, dann ist das Wasser nicht mehr ganz so kalt.
Richtig, ja. Genau. Und viele Fachhochschulen erkennen auch Teile der Erzieherausbildung an. Man kann dann also schon mitunter bestimmte Inhalte vielleicht überspringen, beziehungsweise was wir auch anbieten oder was zur Erzieherausbildung dazugehören kann. Wer jetzt noch keine Fachhochschulreife hat, der kann die im Rahmen der Erzieherausbildung auch, ich sag jetzt mal, ein bisschen auf verkürztem Weg, ne? Ein bisschen einfacher erwerben. Also man muss bestimmte Fächer noch belegen, Deutsch und Mathematik, muss dann noch eine Prüfung machen in Deutsch. Und dann hat man auch die Fachhochschulreife, wenn man die vorher noch nicht hatte.
Das mache ich zum Beispiel gerade noch nebenbei, weil ich halt einfach der Meinung war, ich schaffe kein Fachabi, weil ich kann einfach kein Mathe und das ist nun mal so. Und das war so unglaublich einfach, das ist gefühlt geschenkt, mein Fachabi, weil ich in Mathe durchgekommen bin und keine Prüfung schreiben musste. Ja, es war, weil die Lehrer halt so schön auf einen eingehen. Und wenn man das nebenher bei der Erzieherausbildung macht, sind die Klassen auch viel, viel kleiner. Also wir waren 5 Leute oder so, die halt Mathe-Fachabi nachgeholt haben. Dadurch können halt die Lehrer auch ganz anders auf uns eingehen. Mhm. Konnten viel bewusster auf uns eingehen, viel direkter. Und dadurch habe ich es auch geschafft und kann halt wesentlich einfacher studieren gehen, als wenn ich dann da stehe und sage, ja, ich habe halt die Erzieherausbildung, aber kein Fachabi. Das kann halt manchmal echt die Türen schließen. Aber wie Herr Lutsche schon meinte, manche Fachhochschulen sagen auch, okay, gut, das Erzieherausbildung ist schon ungefähr dasselbe Niveau. Du brauchst jetzt das, das und das Seminar gar nicht mehr belegen.
Es klingt jetzt so ein bisschen lapidar. So ganz so ist es nicht. Also wir müssen auch in Deutsch eine Prüfung schreiben beispielsweise. Es wird halt viel anerkannt aus der Erzieherausbildung und es ist ein etwas einfacherer Weg, also zur Fachhochschulreife.
Wie soll es denn für euch nach der Ausbildung weitergehen? Maria, du bist bestimmt, willst du weiter da arbeiten, oder?
Ja, Stand jetzt auf jeden Fall. Ich bin sehr glücklich in dem Bereich, wo ich gerade tätig bin. Ich habe auch ein super Team. Ich fühle mich sehr wohl auf Arbeit, bin angekommen und ich denke, ja, ich werde bleiben in der Kindertagesbetreuung, ob ich natürlich in der Krippe bleibe oder im Elementarbereich. Da stehen einem ja auch die Türen offen und da bin ich auch selber persönlich offen. Aber Stand jetzt, na klar, würde ich gerne nächstes Jahr dort bleiben, wo ich jetzt bin.
Ja, du klingst nämlich auch so begeistert. Und Yuki, du hast gesagt, du möchtest noch auch studieren tatsächlich.
Genau, ich will danach nochmal soziale Arbeit studieren, um halt dann in jedem Jugendclub arbeiten zu können, wie ich will. Ich habe zwar schon meinen Träger so durch mein Praktikum, halt auch in der Stadt KW, also Königs Wusterhausen, aber wer weiß, was noch kommt, weil das Studium sind ja auch nochmal 3 Jahre, ein Praxissemester. Aber es wird auf jeden Fall die offene Kinder- und Jugendarbeit, weil ich kann mich von meinen Jugendlichen einfach nicht trennen.
Christian, für alle, die dann nachrücken wollen, wie läuft denn bei euch der Bewerbungsprozess? Also wie früh muss man sich bewerben?
Also wir sind gerade schon fast mittendrin im Bewerbungsprozess. Wir haben so einen Bewerbungsstopp, wo wir als Schule sagen, bis dahin hätten wir gerne die Bewerbung. Das ist immer so Mitte Februar und fürs kommende Ausbildungsjahr, sodass wir dann noch die Möglichkeit haben, die Bewerbung zu sichten, zu gucken, sind die Voraussetzungen da, passt das so? Und die Schüler, die jetzt meinetwegen vom Abitur kommen, die müssen dann noch ihr Abiturzeugnis nachreichen, müssen also dann kurz vor den Sommerferien nochmal eine beglaubigte Kopie einreichen, dass das alles seine Ordnung hat. Und dann suchen wir aus. Also wir müssen aussuchen im Sinne von Notendurchschnitt. Wir haben also, wie man es vielleicht kennt, keine klassischen Assessment Center oder Auswahlverfahren, sondern wir sind wirklich bloß an diese Note gebunden und erstellen dann sozusagen eine Rangliste. Wer wird zugelassen, wer wird nicht zugelassen? Und das geht nach Note, genau, sodass wir dann ins neue Ausbildungsjahr starten können.
Und die Bewerbungsformulare oder die Seite, die findet man im Internet oder wo macht man das?
Also wir haben konkret bei uns auf der Homepage vom Oberstufenzentrum einen Bereich, wo diese Fachschule Sozialwesen dort präsentiert ist. Und da sind auch die Bewerbungsunterlagen aufgelistet, was man braucht. Also der Klassiker Lebenslauf, Bewerbungsanschreiben, Zeugnisse, Berufsabschlüsse, die man vielleicht mitbringt, solche Sachen. Zwei Super. Passbilder, genau.
Die Seite können wir dann auch mal bei uns in den Shownotes verlinken, dann kann man da einfach draufklicken und sich das angucken, weil bis Februar ist ja auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit.
Es ist noch ein bisschen Zeit, aber wir hatten jetzt auch gerade wieder die Ausbildungsmesse bei uns in Königs Wusterhausen. Wir haben dann im Januar bei uns im Oberstufenzentrum einen Tag der offenen Tür, wo man gern vorbeikommen kann. Und ja, wir haben schon die ersten Bewerbungen wieder da fürs neue
Cool.
Jahr.
Dann vielen Dank euch für den Besuch.
Gerne.
Ja, gern.
Gern, ja.
Wenn ihr den Podcast gehört habt, dann bewertet ihn gerne. Und ja, euch noch viel Erfolg auf eurem weiteren beruflichen Weg und bis bald.
Ja,
vielen
danke Dank. Dir.
Ciao.
Tschüss.
BB Radio. Von A bis Zubi. Alle Infos auf bbradio.de.